Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Hallihallo, liebe Claudia. Guten Morgen. Es ist wieder mal ein Sonntagmorgen. Wir nehmen ja sonntags immer den Podcast auf und am Sonntag drauf wird er dann hochgeladen. Und eigentlich wollten wir ja heute über Robin Williams und Mutter Teresa sprechen. Wir wollten uns beide noch die Filme nochmal anschauen, haben wir aber beide in dieser Woche nicht geschafft. Und jetzt haben wir uns überlegt, über was wir sprechen, und dann ist uns aufgefallen, dass ja am Sonntag, also am 1. November, Allerheiligen ist. Und da sind wir ja ganz nah bei Mutter Teresa, weil die ja heilig gesprochen wurde. Und Mutter Teresa hat sich sehr, sehr viel mit Tod beschäftigt und Robin Williams, wie wir alle wissen, auch auf seine Art und Weise. Und da haben wir uns jetzt gerade überlegt in unserem Vorgespräch, das wir natürlich nie aufzeichnen. Das kommt dann alles mal hinter die Bezahlschranke.
Ja, das ist immer das Spannendste eigentlich.
Da haben wir uns schon sehr spannend unterhalten und uns überlegt, wir könnten heute über das Thema Tod und Trauer sprechen. Das totale Triggerthema in unserer Gesellschaft. Wir trauen uns dran.
Ja. Tod und Trauer. Nächste Woche ist Allerheiligen, und das ist ja eigentlich so der Tag, wo an die Toten gedacht wird. Ich habe das hier in der Großstadt, also in Düsseldorf, nicht so erlebt, dass ich das mitbekomme. Also es wird natürlich schon traditionell auch von den Kirchen gemacht, aber da war ich nie so tief drin. Und ich habe aber in Kroatien, weil wir ja dort von einem Dorf kommen, da wird das halt schon sehr, sehr zelebriert. Und letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit, über Allerheiligen dort zu sein. Und das hat mich so, so bewegt, wie lebendig, aber wie präsent die Seelen waren der Verstorbenen. Nicht nur auf dem Friedhof, sondern auch drumherum. Überall, es war so wahnsinnig präsent. Mhm.
Es ist total spannend. Ich komme ja auch vom Dorf, von einem Dorf im Odenwald. Und da wird natürlich Allerheiligen gefeiert. Und es ist ganz spannend, weil, also bei uns gibt es keinen Umzug. Und an Allerheiligen ist praktisch werden die Gräber gesegnet. Und eigentlich ist Allerheiligen oft, denken Menschen, das ist ein total trauriger Feiertag, weil November, trübe, auf den Gräbern überall brennen Lichtchen. Und viele Menschen haben ja eine unglaubliche Angst vor dem Tod und Berührungsängste überhaupt mit allem, was um das Thema Grab und Tod und Leiche und Jenseits, und das ist alles total belastet. Und das ist so, das ist einfach, in welcher Kultur wirst du auch groß? Und eigentlich ist nämlich Allerheiligen ein totales Freudenfest, weil es werden die Heiligen gefeiert. Von wegen Mutter Teresa wird praktisch gefeiert an dem Tag, weil sie ja heilig gesprochen wurde. Und das ist ein uralter Feiertag, und der ist halt einfach irgendwann in den November gelegt worden. Das weiß ich jetzt übrigens auch nicht, warum. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass da gehen ja die Menschen an das Grab ihrer Verwandten. Und dann stehen die, und dann werden die Gräber gesegnet. Und wenn man, also da gibt's auf dem Dorf auch so dieses, wird's immer ein bisschen lustig, wenn man sagt, an Allerheiligen werden die neuen Wintermäntel gezeigt. Da zieht man dann auf den Friedhof seinen neuen Mantel an, damit ihn alle sehen. Und dann steht man da eben an dem Grab, und dann wird ein bisschen gebetet und gesungen, und dann wird eben das Grab gesegnet. Und es wird bei uns auch, also in Weilbach auf dem Dorf, wird es auch wirklich noch gemacht. Also da ist es dann immer so, dass man sich um das Grab nochmal besonders kümmert. Das muss dann für Allerheiligen fertig sein. Und es ist also bei mir auch in meiner Familie, meine Mutter war schon ganz nervös, dass das Grab noch nicht gemacht wurde. Sie kann das aber nicht mehr machen. Ich bin nicht da, also habe ich dieses Jahr einen Gärtner beauftragt, dass er das Grab hübsch macht. Und dann wird ja alles nochmal geschnitten, die Büsche und neue, die Winterbepflanzung wird gemacht. Eben für die Ehre der Toten. Und in anderen Kulturen wird ja der Tod total gefeiert. Ja? Also das ist ja praktisch nichts anderes wie, da stirbt der Körper und die Seele geht wieder nach Hause. Also ein totales Freudenfest. Und ich habe das auch wie du, Claudia, erlebt. Oder erlebt es immer wieder. Ich bin dem Himmel sei Dank und Gott sei Dank, das ist eines meiner größten Geschenke in meinem Leben, dass ich in einer Familie groß geworden bin. Bei uns darf der Tod da sein und wir sind nicht morbide im Sinne von, oh, alle sterben, gar nicht. Aber es ist so klar für mich, auch als Kind, es war schon immer so klar, Menschen werden geboren, Menschen sterben. Ja, das ist sehr traurig und der Verlust ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber natürlich geht das Leben nach dem Tod weiter. Also das steht auch für mich, ich habe das im letzten Podcast gesagt, ich habe nicht einen Funken Zweifel in mir, weil ich eben auch, du hast es gerade so schön formuliert, es war so spürbar, die Seelen waren so spürbar und ich spüre das auch total.
Es gibt ja in Mexiko so ein schönes Fest, dieses, ich kann es, glaube ich, nicht richtig aussprechen, dieses Dia de los Muertos, also wenn man den Seelen der Verstorbenen gedenkt und die im Grunde genommen zu Allerheiligen, zu einem Besuch im Diesseits zurückkehren. Was mich so fasziniert ist, wenn sich Menschen darauf einlassen und dann zumindest in dieser Zeit der Tod eben nicht nur als was Schlimmes und da reden wir nicht drüber und lass mal gut sein, so gesehen wird, sondern tatsächlich hergeholt wird. Und ich merke, wie tröstend das ist. Also wenn ich dann Menschen begegne, die gerade trauern und das halt Raum haben darf und dann wirklich diese Seele, dieser Mensch nochmal so in den Fokus auch genommen wird. Ich sehe immer die Freude in den Menschen, die um einen Menschen trauern. Ich habe das letztes Jahr ganz intensiv gehabt mit einer Frau, die ihren Sohn verloren hat, die also den Körper ihres Sohnes verabschieden musste, der so um die 30 war und sehe sie immer so wahnsinnig, wahnsinnig traurig und treffe sie auch schon mal auf dem Friedhof. Und als ich sie letztes Jahr an Allerheiligen auf dem Friedhof getroffen habe, sie Kerzen halt hinstellte, spürte man so die Bereitschaft und die Offenheit, diesen Menschen nochmal herzuholen und da sein zu lassen. Und wir haben also in Kroatien bei uns, in Dalmatien an der Küste ist es so, dass man so Gräber hat, wo also wie so kleine Gruften sind. Also man kann vorne quasi rein und dann werden die Särge auf verschiedene Etagen platziert. Und je nachdem, wie groß die Familie ist, unterschiedlich groß sind diese kleinen Gruften. Und da kann man, das ist dann alles in Marmor eingefasst, einer schöner als der andere. Und ich habe dann mich mit der Mutter auf das Grab gesetzt und habe gesagt, ich spüre deinen Sohn richtig.
Ja, genau.
Es war so schön, wir haben uns richtig lange unterhalten und es kamen auch noch andere dazu. Und man ist nicht nur still aneinander vorbeigegangen, wie man das sonst eigentlich macht, sondern man hat richtig ja wie so eine Feier gehabt, wo dieser Verstorbene da sein durfte. Und ich habe dieses unglaublich Tröstende gespürt und habe das halt mitgenommen. Ja. Dieses Jahr kann ich leider nicht an Allerheiligen da sein, aber ich werde hier in Düsseldorf ganz bewusst am Sonntag auf den Friedhof gehen. Ich habe hier zwar keinen, den ich direkt besuchen kann, aber ich werde einfach alle besuchen.
Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde auch ich kenne mich mit dem mexikanischen Totenkult nicht aus. Ich kenne aber, also habe natürlich schon Fernsehsendungen drüber gesehen, wo dann die Familien auch an die Gräber gehen und sie essen und machen und tun. Ich glaube, es gibt sogar irgendwo ein Fest, wo die Toten nochmal ausgegraben werden für den Tag. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dieser Brauch ist. Da kenne ich mich zu schlecht aus. Hätten wir geplant, dass wir uns heute damit beschäftigen, hätte ich mich vorher nochmal informiert.
Also in Mexiko graben die Toten definitiv nicht aus, aber es ist
wo
so,
ist denn
dass
das
alles,
das ich weiß ich gar schnell. Nicht,
aber ja, genau, google mal schnell, weil in Mexiko ist es so, dass zumindest, es wird den Toten gedacht. Und auch nur, es ist ganz wichtig, dass man Fotos hinstellt, dass man Lampen anmacht, dass den Toten gedacht wird. Mhm. Und ich finde, meine Tochter hat mich vor ein paar Jahren mal in einen Kinofilm geschleppt, in den ich nicht gehen wollte, weil sie mittlerweile auch eigentlich aus dem Zeichentrickfilm raus war, aus dem Zeichentrickfilm-Alter. Und das war ein wunderschöner Film von Pixar und der heißt Coco. Und da dieser ganze Film geht ausschließlich um dieses Fest. Und für mich ist das total tröstlich. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Der ist so, so reizend gemacht. Und für mich hat es tatsächlich nochmal den Blick auf den Tod verändert. Und ich habe ihn, das ist jetzt viele Jahre her, ihn immer im Kopf. Coco.
Ich kenne den Film kenne ich nicht. Ich habe den Tod irgendwie immer im Kopf, weil ich glaube, dass das Leben erst wirklich gut gelebt werden kann, wenn du dieses Ende auch wahrnimmst. Also wir wissen natürlich nicht, wann das Ende ist, wenn wir dem Leben nicht selbst ein Ende setzen. Nur ich glaube, dieses Thema von wegen, wir reden ja immer nur von Carpe Diem, von wegen nutze den Tag, aber der geht ja weiter, ne? Im Sinne von und gedenke dem Tod. Und ich finde das so wichtig, weil wir haben halt hier nicht eine Generalprobe, von wegen, wir haben nicht unendlich Zeit. Und ich glaube, wenn man einfach weiß, das ist irgendwann zu Ende und sich das auch nicht so irgendwie so, oh Gott, wie furchtbar, alles schön wegdrängt, sondern wirklich den Tod ins Visier nimmt. Und da gibt's so eine Uhr, die zählt rückwärts, wo du praktisch gucken kannst, was ist denn das Durchschnittsalter einer Frau? Du hast die und die und die Themen, die und die und die Krankheiten. Und dann sagt dir, rechnet die Uhr dir praktisch aus, okay, normaler, wenn die Statistiken stimmen, hast du jetzt noch, was weiß ich, 23 Jahre oder 53 Jahre, finde ich gar nicht schlecht, so ein bisschen auch sich das mal klar zu machen. Ich denke ganz oft dran, wie gesagt, es weiß niemand, wann er sterben wird. Sicher ist nur, dass jeder von uns sterben wird. Ich glaube, das einzig Sichere im Leben ist, wir werden sterben. Ob irgendwann der Tod abgeschafft wird, weiß ich nicht. Momentan ist er noch da. Ich denke mir oft, je älter ich werde, logischerweise, desto weniger Lebenszeit bleibt noch. Wie habe ich die verbracht, die Zeit, die ich schon gelebt habe, verbracht? Was will ich noch machen? Was will ich auf gar keinen Fall mehr machen? Was nimmt mir Energie? Was gibt mir Energie? Und ich kenne jemanden, der sagt immer, praktisch denken, Serre geschenken. Das mag, ist nicht jedermanns Humor. Ich finde, das ist auch gar nicht so wahnsinnig lustig. Ich finde es zum Beispiel ziemlich sinnvoll, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie möchte ich denn zum Beispiel mal bestattet werden, möchte ich. Also wir in Deutschland müssen wir bestatten. Ich habe übrigens was raus, also ich habe es schnell mal gegoogelt. Das gibt es öfter mal. Und zwar, es gibt es in Indonesien und auf Madagaskar gibt es verschiedene Totenkulte, wo zum Beispiel Madagaskar, ich werde es wahrscheinlich auch falsch aussprechen, das nennt sich Famadiana, also Famadiana, da ist kein, ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Da werden alle paar Jahre, ungefähr alle 10 Jahre, werden die Gebeine der Vorfahren ausgegraben und dann werden die umgebettet. Und auf Madagaskar werden die Toten auch ausgegraben und werden immer wieder praktisch neu gepflegt und wieder eingegraben. Auch da geht's drum, die im Prinzip einfach in Indonesien, Toraja heißt es, da geht's drum, dass sich die Menschen auch um die Toten kümmern, eben auch die Vorfahren, die Körper werden gepflegt. Das wird bei uns nicht gemacht und es ist wahrscheinlich auch sehr befremdlich für uns, der Gedanke, ich müsste jetzt meine Großeltern ausgraben, müsste deren Gebeine pflegen, das müsste ich jetzt nicht haben.
Einfach, ja, man wächst halt rein in seine Kultur
ich auch.
Und die ist für uns halt nicht da.
Ne, und es ist so, aber es wäre so wichtig. Du hast so was Wichtiges gesagt. Es ist so tröstend. Also ich kenne relativ viele Menschen, die mit verstorbenen Seelen, sage ich jetzt mal, Kontakt aufnehmen. Und ich glaube auch, also die sind durchaus spürbar. Das ist der größte Trost, ist es doch für jemanden, wenn er trauert, zu wissen, ja, der Körper ist nicht mehr da, ich kann mich nicht mehr mit dir unterhalten, du wirst mich nicht mehr umarmen. In ganz tragischen Fällen, wenn zum Beispiel Kinder sterben, ist nochmal eine andere Nummer, als wenn jemand stirbt, der im Prinzip, wenn es der Reihe nach geht, sagt man bei uns in der Familie immer, wenn es der Reihe nach geht, also praktisch die Älteren sterben immer zuerst, so ist es ja natürlich nicht im Leben. Nur dann ist das dann können auch Kinder dann schon lernen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und ich finde das so, so wichtig. Ich finde, wir haben den Tod so sehr aus unserem Alltag verbannt. Ich glaube, nur deshalb erschreckt er viele Menschen auch so. Man will nicht über das Thema sprechen. Und ich habe einfach in meiner Familie schon viele, also ich habe auch nicht nur in meiner Familie, auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Bei uns war in meinem größten Freundeskreis war ein Kindersuizid. Da hat sich ein 9-jähriges Kind suizidiert. Ich habe ganz, ganz viel mitgekriegt, wo Menschen jünger als ich oder auch in meinem Alter an Krankheiten gestorben sind. Nicht immer Krebs, aber sehr oft Krebs. Und in unserem Freundeskreis sind mittlerweile auch schon viele Menschen gestorben und natürlich Familie, Großeltern und so weiter, Tanten, Onkels. Mein Vater ist gestorben, das war praktisch der Mensch, der mir am allernächsten war bisher und hatte schon sehr, sehr viel Kontakt mit Toten, auch mit den Leichnamen und mit Beerdigungen. Und es ist so erleichternd, wenn man zum Beispiel weiß, wie jemand bestattet werden möchte. Von wegen, was möchte er auf gar keinen Fall, was auf jeden Fall. Von wegen, wir machen immer unsere Witzchen, wenn Geburtstagsfeiern sind, wird ja immer viel fotografiert. Und dann sagen wir halt bei jeder Geburtstagsfeier, guck's dir mal an, das Bild, soll man das mal in die Todesanzeige machen, ist das schön. Und wir sind also praktisch gut vorbereitet. Und für mich ist es total beruhigend zu wissen, dass ich zum Beispiel weiß, wie Menschen, mit denen ich verwandt bin, was die wollen, was die nicht wollen. Das heißt, ich kann da noch mal wirklich Wünsche erfüllen.
Wie ist das eigentlich? Brauchst du einen Ort, zu dem du gehst, wenn du trauern möchtest? Ist dir das wichtig, dass du zum Beispiel deinen Vater am Grab besuchen kannst?
Also mir persönlich ist es überhaupt nicht wichtig. Ich bräuchte kein Grab. Ich weiß aber, dass es für ganz, ganz viele Menschen wichtig ist. Für mich war das aber sehr lange wichtig. Das war so lange für mich wichtig, bis ich mich mit dem Thema Seelen und Leben nach dem Tod und auch Kontakt zu Toten, Kontakt zu Seelen. Es ist nicht Kontakt zu Toten, es ist Kontakt zu den Seelen. Bis ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe. Und das habe ich mehrere Jahre sehr intensiv getan. Das mache ich immer noch. Das ist für mich auch überhaupt nicht spooky oder ESO oder sonst irgendwas. Für mich ist es total normal, dass es Seelen gibt, die ich fühlen kann, mit denen ich auch, ich würde jetzt mal so kommunizieren, ich finde schon auch kommunizieren kann, auf eine ganz besondere Art und Weise, einfach über ein Gefühl einfach kommunizieren kann. Das ist, wie gesagt, das ist für mich so alltäglich, dass ich es oft gar nicht mehr erwähne. Und wahrscheinlich, wenn uns jetzt Menschen zuhören, denken die sich, boah, jetzt ist die Ballmann völlig durchgeknallt. Jetzt redet sie mit Seelen. Ja, ich rede auch mit Tieren, ich rede auch mit dir. Du bist eine Seele in einem Körper. Und jetzt kannst du halt noch über deine Stimmbänder, über deinen Körper mit mir kommunizieren. Aber wir alle kennen das ja auch, wenn man in einen Raum kommt zum Beispiel, wie sich ein Raum anfühlt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem Podcast, dass wir auch, wenn Menschen uns gegenüberstehen und wir die zum Beispiel von hinten sehen, keine Augen, kein Wort, fühlen wir deren Energie. Also zumindest dann, wenn wir feinfühlig genug sind. Das können alle Menschen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Gabe, die irgendjemand hat. Das ist einfach nur ein bisschen Training vielleicht. Und wie mache ich auch auf? Kann ich es zulassen? Ich weiß noch, als auf der Beerdigung meines Vaters, dafür war ein Grab zum Beispiel, für mich ist ein Grab wichtig. Also diese Stätte um den Körper, wahlweise mein Vater wurde kremiert, um die Asche in dem Moment zu bestatten, da finde ich es unglaublich wichtig. Danach brauche ich es nicht mehr. Also ich muss schon wissen, von wegen, da ist jetzt der Körper.
Also auch den Akt als solchen, also diesen Verabschiedungsprozess, dieses Ritual, den Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten.
Das ist mir wahnsinnig wichtig. Also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, deswegen glaube ich ja zum Beispiel, wenn Menschen vermisst werden und man sie nicht begraben kann, das ist, glaube ich, viel, viel, viel dramatischer und auch traumatischer. Also in dem Moment ist es ein Trauma. Also wenn ein ich sage jetzt mal Großeltern, Eltern, wenn es der Reihe nach geht und die Menschen sterben, das ist kein traumatisches Ereignis. Das ist nicht lebensbedrohlich. Das kann traumatisch sein, wenn ich mich mit dem Thema Tod noch nie beschäftigt habe. Dann erschrecke ich ja. Und dann ist es der totale Schock. Und in dem Moment wird es natürlich dann zu einem Trauma. Wenn man sich einigermaßen auf das Thema schon mal einlässt, es gibt ja auch ganz, ganz viele tolle Kinderbücher zum Thema Tod, auch zum Thema Tod von Geschwistern, Thema Haustiere. Es geht ja meistens mal mit einem toten Vogel auf der Straße los, wo Kinder lernen, der wird nicht mehr lebendig. Dann begräbt man diesen Vogel mit einem Kind und so weiter. Und ganz junge Kinder, die gehen ja mit dem Tod ganz anders um als dann ältere Kinder, wenn sie die Endgültigkeit einfach verstehen. Und für mich selber, dieses Verabschieden des Leichnams, finde ich wahnsinnig wichtig. Und es ist bei uns ja auch so, dass das früher war das ja praktisch innerhalb von 3 Tagen. Ich glaube, im jüdischen Glauben muss es, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden sein. Und bei Moslems geht es, glaube ich, auch schneller. Gell? Da muss irgendwie schneller beerdigt werden. Das weiß ich aber nicht genau. Hätte ich mich auch erkundigen können, habe ich nicht.
Aber das ist auch, denke ich, nicht so wichtig, sondern es ist wichtig zu wissen, dass Kulturen unterschiedlich umgehen mit dem Thema Tod.
Also ich merke schon, dass es wichtig ist. Also für mich ist es wichtig. Ich habe jetzt erlebt, wie gesagt, ich war katholisch.
Nein, ich meine, es ist nicht wichtig, dass wir das jetzt genau wissen, welche Religion wie umgeht. Denn ich finde es auch total wichtig, dass damit umgegangen wird. Aber die Tatsache, dass wir uns jetzt nicht vorbereitet haben, um zu wissen, wie gehen Muslime damit um, wie gehen Juden damit um, so das meinte ich mit, das ist nicht wichtig.
Das stimmt, das finde ich jetzt auch nicht so wichtig.
Sondern das Wissen darüber, dass es Unterschiede gibt.
Und die Unterschiede, das ist ein wichtiges Thema. Ich bin praktisch aufgewachsen damit, es stirbt jemand, dann wird er aufgebahrt, wahlweise er wird in ein, ich nenne es immer Leichenhalle, so heißt es natürlich nicht, ich weiß aber gar nicht, wie es richtig heißt. Also auf dem Dorf ist das halt dann so ein kleines Räumchen, da wird dann der Sarg mit dem Leichnam reingestellt und dann muss man da 3 Tage warten, bis der dann beerdigt wird. Und kann aber, wenn man verwandt ist zum Beispiel, kriegt man einen Schlüssel und kann da hingehen, so oft man will. Kann sich da verabschieden. Ich finde diese Abschiede wichtig. Und was für mich total schwierig ist, ist, es werden immer mehr Leichname werden kremiert und also verbrannt. Das dauert oft so lange. Und dann muss man ein paar Wochen warten, bis dann endlich, sag ich mal, diese Beerdigung stattfinden kann. Und da merke ich, damit habe ich Schwierigkeiten. Nicht mit den Leichen, gar nicht. Mich auch nicht mit ein paar Tagen. Ich finde ein paar Tage ganz wichtig. Also für mich so dieser Abschied. Ich will dann auch noch mal hin. Ich will auch am offenen Sarg stehen. Ich möchte mich verabschieden. Wir haben zum Beispiel, das ist ein bisschen lustig, meiner Oma. Das war für mich, also ich hatte einen Opa noch, den ich erlebt habe und 2 Großmütter, die ich erlebt habe. Und da war eine dieser Großmütter, die habe ich also wirklich angebetet. Und der haben wir Grabbeigaben mitgegeben. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das hier erzählen kann. Ja, das ist schon lange her, das kann ich erzählen. Der haben wir zum Beispiel einen Boxbeutel mit in den Sarg gelegt. Boxbeutel ist so eine fränkische Weinspezialität. Ich war damals sehr, sehr verliebt, er aber nicht in mich. Und dann habe ich meiner Oma diesen Liebesbrief, der eigentlich für ihn gewesen wäre, mit in den Sarg und hab dann, also Omi, wenn du oben ankommst, ne, wenn der liebe Gott will, dass das der Richtige für mich ist, dann gib ihm mal den Brief, da steht dann alles drin. Und wir haben uns immer überlegt, wenn die mal irgendwie ausgegraben wird, so ein Boxbeutel, der geht ja nicht kaputt. Und dann finden die irgendwann Boxbeutel in 1,80 Meter Tiefe. Und wir haben hier noch ein paar andere Sachen in Sarg, die sage ich jetzt nicht. Auch mein Vater hatte Grabbeigaben. Meine Großeltern waren alles Erdbestattungen. Und dieses Warten, wenn du praktisch, ich glaube, dass mit der Beisetzung des Körpers, das ist auch so ein, also für mich ist es so wie so ein Ritual von wegen, jetzt bestatten wir den Körper, der ist wirklich nicht mehr da. Und dann ist es so ein Ende und für mich eben gleichzeitig auch ein Anfang. Und ich habe zum Beispiel immer, da ist ja dann auch oft eine Kirche, das muss man nicht machen, aber oft wird auch, also auf dem Dorf zumindest, in der Stadt ist das auch so, sind nur oft weniger Menschen dabei. Das war vielleicht, ist vielleicht ganz spannend, als ich das erste Mal in München auf einer Beerdigung war, da war ich total irritiert. Da waren irgendwie so 3-4 Leute nur am Grab gestanden. Und ich komme halt von einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt. Und die Beerdigung in meiner Kindheit, da war halt irgendwie der ganze Friedhof voll. Also als mein Opa, das war mein erster Kontakt mit einem nahen Menschen, war der Tod meines Großvaters. Der war sehr bekannt in diesem Dorf und da waren irgendwie, alle waren da. Der Friedhof stand voller Menschen. Und ich weiß noch, das war ganz, ganz heftig, weil da muss man, wenn man verwandt ist, muss man praktisch ganz vorne am Sarg mitlaufen. Und boah, das war wahnsinnig schwierig für mich. Da kommt man aber da nicht raus, gell? Also da heißt es dann von wegen, nee, erst geht die Oma, praktisch die Ehefrau, gestützt von ihren Kindern. Und danach kommen dann gleich die Enkel. Uah, das war schlimm. Gleichzeitig war es auch eine wahnsinnig wichtige Erfahrung. Hast du schon mal eine Leiche gesehen?
Ich habe meine Erlebnisse, die ich mit Toten hatte, auch vornehmlich in Kroatien auf dem Dorf gehabt. Weil ich glaube, auf so einem Dorf, wenn man so in dieser ganzen Struktur so mit drin ist und dann auch vielleicht noch mehrere Generationen da leben, viele Verwandte, dann erlebt man es nochmal anders. Mhm. Und ich habe, meine erste Begegnung war auch mit meinem Opa, der ist bei einem Sturm gestürzt und ist dann, also so mit 70, relativ jung ja eigentlich noch, verstorben. Und in Kroatien ist es auch ganz so, dass die Menschen aufgebahrt werden und zwar zu Hause, entweder auf der Couch oder also jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Dann gibt es den Kühlschrank, so nennen die das, wo dann der Leichnam aufgebahrt wird, aber auch dann nochmal in einem Raum, wo man sich verabschieden kann. Aber zu der Zeit war es noch so, wie es halt war. Die Leiche lag dort und für mich, und ich fand das auch wirklich schön, mich neben ihn zu setzen und zu merken, das ist nicht mehr mein Opa. Da der, nicht nur, dass er schläft, er ist da nicht mehr drin.
Ja.
Und ich habe meiner Oma damals auch gesagt, weil sie weinte und hielt ihn fest und weinte und legte sich auf ihn und schluchzte. Und ich habe dann immer gesagt, aber Oma, er ist doch gar nicht mehr da.
Ja.
So, und ja, da war sie jetzt nicht erreichbar für, aber ich erinnere mich da noch gut dran. Und dann die ganze Prozession von der Kirche, erst der Sarg, dann die Nächsten, also Frau, Mann, Kinder, Enkelkinder, alle hinterher und dann das ganze Dorf dahinter mit Musik, mit Anteilnahme und sich wirklich verabschieden von dieser Person. Und auch, dass die Kinder, du bist ganz normal aufgewachsen damit. Also es ist keiner auf die Idee gekommen, Kinder aus diesem Wohnzimmer rauszuhalten. Alle Kinder, die mit meinem Opa zu tun hatten und die ihm gerne was sagen möchten noch, durften in diesen Raum kommen. Man hat die Kinder auch nicht rausgeschickt, man hat sie nicht komisch angeguckt. Und die Kinder, ich weiß noch ganz genau, dass viele meiner Freunde da waren und gesagt haben, der Opa Josko, dem möchten wir gerne noch was sagen. Ja. Und ich finde es so schade, heute erlebe ich das sehr häufig, dass Eltern dann sagen, ja, da ist eine Beerdigung, nein, wir nehmen das Kind nicht aus der Schule und so, das soll es gar nicht mitbekommen. Wir machen irgendwie, also Kinder werden nicht mit auf den Friedhof genommen, es wird so von Kindern ferngehalten.
Halte ich für,
ja, halte ich nämlich auch für sehr dramatisch, wirklich dramatisch, weil man den Kindern auch die Möglichkeit gibt, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, weil der Tod gehört zum Leben.
Ja.
Und wenn man nicht die Gelegenheit hat, sondern es ist alles immer so, nee, weg, 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 wir reden nicht darüber, das tut so sehr weh, ich möchte meinem Kind da nicht, ich möchte nicht, dass mein Kind traurig wird. Oh, das halte ich für sehr, sehr fragwürdig.
Ich halte es sogar für falsch. Und ich glaube, man nimmt Kindern die Möglichkeit, und zwar Kindern, egal in welchem Alter, die Kinder können damit umgehen. Ein ganz junges Kind ist ja, also nehmen wir mal so 2-3 Jahre alte Kinder, das habe ich eben auch mitgekriegt, wenn die sich, die verabschieden sich ja auch nicht. Die stellen dann halt einfach Fragen, die für die Erwachsenen auch sehr schmerzhaft sind, gell? Von wegen so, steht er jetzt gar nicht mehr auf, gar nicht, gell, der schläft nur. Und wenn man dann sagt, nee, der schläft nicht, wacht nicht mehr auf, schläft jetzt für immer. Und das verstehen die Kinder natürlich noch nicht. Und die gehen aber damit wahnsinnig entspannt um. Und das ist eigentlich, ich habe neulich erst einen Todesfall erlebt, nicht in meinem ganz nahen Umfeld, aber wurde mir von jemandem erzählt, der in ganz meinem ganz nahen Umfeld ist. Da ist ein Vater umgekommen, 3 kleine Kinder. Der Vater hatte einen Unfall. Und die ganz kleinen Kinder, die waren eben so 3 Jahre und ich glaube, 2 und 4 und dann noch ein älteres Kind. Das ältere Kind hat natürlich sofort verstanden, um was es geht. Und die jüngeren Kinder, die haben einfach weitergespielt und die haben am Unfallort 24 Stunden später haben die da wieder gespielt und haben dann gesagt, gell, da ist der Papa gestorben. Und ich meine, da zerreißt es dir natürlich das Herz, wenn du das mitkriegst, wenn du sagen musst, ja, da ist der Papa gestern gestorben.
Und Anke, ich glaube, es ist nicht so, dass wir unsere Kinder schützen wollen vor irgendetwas, sondern wir wissen nicht, wie wir mit der Situation umgehen. Wie antworten wir auf die Fragen? Wie gehen wir mit unserem Schmerz um? Und da sind wir ja im Grunde genommen, zeichnet sich an diesem Beispiel Tod und Trauer ab, wie halt überhaupt auch mit Kindern umgegangen wird. Es ist nicht ein Selbstverständnis, dass ein Kind in dem Alter, in dem es ist, seine Berechtigung hat und auf Fragen auch eben eingegangen wird, sondern man versucht, möglichst alles irgendwie fernzuhalten, was irgendwie schädlich sein könnte. Aber das ist, weil unser Unvermögen an dieser Stelle deutlich wird, nämlich dieses, der Papa kommt nicht mehr wieder, oder? Und auf diese Frage zu antworten und dann selber auch Gefühle zu zeigen, authentisch zu sein und zu sagen, der Papa, also der Körper vom Papa kommt nicht mehr wieder, da hast du recht. Ja. Aber ich glaube, der Papa ist da. Und darauf eben Antworten zu haben und dann mit dem Kind, wenn es dann sagt, ja, aber Mama, wie meinst du das denn, der Papa ist da? Und wenn man dann vielleicht sagen würde, also wenn ich jetzt mal ganz still bin und mal ganz fühle, ich spüre, dass er da ist. Ich kann ihn gerade nicht sehen, aber wenn ich die Augen zumache, dann habe ich das Gefühl, dass mir ein Mantel umgelegt wird, voller Wärme und dass er da ist. Und dann vielleicht auch mal das Kind einladen. Spürst du das auch?
Und
den Kindern eben erklären, dass es eine Seele gibt, dass es einen Körper gibt. Und wie du eben sagst, Kinder reagieren in unterschiedlichem Alter unterschiedlich. Sie reagieren immer so, wie sie bereit sind, die Dinge auch aufzunehmen. Ein Kind stellt die Fragen, die es auch vertragen kann, beantwortet zu bekommen. Ein Kind, im Grunde genommen weiß ein Kind sehr genau selber, wann es was kann. Und ein 2-jähriges Kind stellt ganz andere Fragen, wenn es denn überhaupt Fragen stellt, als ein 4-, 6- oder 8-jähriges. Und die Fragen, die gestellt werden, die können Kinder auch, da können die Kinder auch die ehrliche Antwort, da können die mit umgehen, wenn sie ein Gegenüber haben, was sie da durchbegleitet.
Es können eben, wie du auch sagst, es können oft die Erwachsenen nicht. Ich habe einen Trauerfall, also jetzt kein Trauerfall mehr, aber damals, in meinem ganz engen Bekanntenkreis ist ein Vater gestorben, da war sein Sohn 2 Jahre alt. Also nach langer, langer, schwerer Krankheit, eine ganz tragische Geschichte. Und ich weiß noch, dass der Sohn jahrelang hat er immer gesagt, da sitzt der Papa, der spielt mir gerade was auf der Gitarre vor. Der hat mit seinem Vater total gelebt und hatte Gott sei Dank eine Mutter, die gesagt hat, ich kann ihn nicht sehen, aber wenn du ihn sehen kannst, dann liebe Grüße an den Papa. Und da standen auch überall Bilder und der Vater hatte wirklich Gitarre gespielt. Irgendwann hat das Kind ihn nicht mehr gesehen und es ist noch gar nicht lange her. Mittlerweile ist das Kind erwachsen und studiert. Und jetzt erst wieder sagt er, ich weiß noch, als Kind hatte ich immer Kontakt zu ihm. Und ich wünschte, ich könnte den Kontakt wieder aufnehmen. Haben wir vor kurzem erst drüber gesprochen. Ich weiß einfach, mittlerweile hat er auch wieder Kontakt. Und Kinder sind ja noch ganz anders spürig, die meisten Kinder. Und das ist nicht die Fantasiewelt, das kann man jetzt auch sagen. Gut, wenn jetzt uns Menschen zuhören, die so an gar nichts glauben, ja, dann müssen sie es halt lassen. Es muss man ja nicht dran glauben. Nur, das ist einfach für den Jungen damals, war das keine Glaubensfrage, das war seine Realität. Jetzt kann man sagen, ja, okay, die Gehirnwellen in dem Alter, das kann ich als Fantasiewelt abtun, muss ich aber nicht. Ich kann es auch sehr, sehr ernst nehmen. Und ich kriege einfach mit die Menschen, die dran glauben. Ich bin zum Beispiel aufgewachsen, in meiner Familie glaubt jeder an ein Leben nach dem Tod, aber keiner redet mit Toten. Und das ist einfach alles sehr, in Anführungszeichen, katholisch, von wegen das ewige Leben, gib ihm das ewige Leben, das ist ja nichts anderes gemeint mit gib ihm das ewige Leben, wie lass dann die Seele weiterleben. Ich weiß noch, meine Oma hat immer gesagt, als mein Opa damals gestorben ist, ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du. Ich wollte zum Beispiel den Leichnam meines Opas wollte ich nicht sehen. Der war aufgebahrt in dieser, ich sage mal, Leichenschauhalle, also in diesem Zimmer, so richtig mit dem Sarg, mit Kisselchen und Decken und um ihn herum, weiß ich noch, waren rote Nelken. Dann wurde er so geschmückt und ich habe mich nicht getraut. Und ich weiß noch, meine Tanten haben dann gesagt, komm, wir sind bei dir, geh mal mit hinter. Sag dem Opa noch auf Wiedersehen. Und ich wollte nicht, und ich wusste, ich habe noch 3 Tage Zeit, mir das zu überlegen. Und sie haben nicht gedrängt, aber sie haben schon immer mal wieder dran erinnert, von wegen, magst du heute mit hintergehen, von wegen, morgen wird er beerdigt, dann kannst du ihn nicht mehr sehen. Und irgendwann habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und gesagt, ja, okay, ich gehe mit, aber ich gehe nicht hin, ich bleibe vorne an der Tür stehen. Und das habe ich auch gemacht und wenn ich das jetzt erzähle, merke ich richtig, wie ich wieder aufgeregt bin. Und das war so wichtig und ich bin denen echt so dankbar, dass die da so ein bisschen nicht gedrückt haben, sie nicht, aber schon so ein bisschen gezogen, weißt du, wie ich meine? So, komm, ja, das schaffst du schon. Also die haben da wirklich auch dran geglaubt. Da war ich 10 Jahre alt, also nicht wirklich alt. Und dann bin ich mit hingegangen und dann stand ich vorne an der Tür und die haben aufgeschlossen und dann habe ich noch, da ist ja natürlich ein ganz spezieller Geruch drin, obwohl der Raum gekühlt ist, und dann habe ich ihn so von vorne gesehen und dachte mir nur so, ich hatte so Angst vor dem Moment und dann war das so, okay, das ist er nicht. Ich werde es nie vergessen, diesen Blick auf ihn. Ich so, das ist nicht mein Opa. Genau. Das ist sein Körper, aber das ist nicht mein Opa. Und ich habe meinen Opa sehr geliebt. Und ich habe immer mit meinem Opa, glaube ich, habe ich immer noch eine ganz Special-Verbindung. Kann ich ja mal an einem anderen Podcast erzählen, warum.
Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen hier mit einem jungen Mann gesprochen, der vor 2 Jahren seine Mama gehen lassen musste. Mhm. Und ganz sicherlich ein sehr, ja, ein wenig gläubiger junger Mann und auch sehr strukturiert, wenig spirituell oder irgendwie unterwegs, ne, so. Und mit ihm habe ich mich unterhalten. Ich habe gesagt, Mensch, jetzt jährt sich ja bald wieder der Todestag von deiner Mama, weil ich finde, es gibt im Trauerprozess irgendwie nichts Schlimmeres, als wenn die ganze Welt Dinge totschweigt.
Ja.
Und nicht darüber redet, so nach dem Motto, ich will ihn ja jetzt auch nicht unnötig da. Es ist so ein Bullshit. Natürlich ist das eh in seinem Kopf. Aber wenn man nie den Raum bekommt, das auch mal irgendwo sagen zu dürfen. Und ich weiß, wenn sich der Jahrestag nähert, dann kommt jetzt die Jahreszeit, in der der Todeskampf der Mutter ganz, ganz heftig war. Das heißt, er hat ja sowieso Verbindungen und Erinnerungen. Und es kommen vielleicht so Flashbacks hoch aus dem Erlebnis. Und wenn alle immer so tun, als wäre nichts, und wenn es mir dann, ich muss das jetzt auch nicht künstlich herbeirufen, ne? Aber wenn ich ihn sehe und mir kommt das, dann möchte ich das auch sagen. Und dann haben wir uns unterhalten. Und was ich so schön fand, war, dass er sagte, weißt du, Claudia, als meine Mama gegangen ist, ich habe gedacht, das überlebe ich nicht, bevor sie gegangen ist. Ich habe gedacht, das werde ich gar nicht schaffen. Das wird. Und er sagte, in dem Moment habe ich sie so intensiv gespürt und hatte das Gefühl, als würde sie mir etwas geben, was mir so viel Kraft gegeben hat, dass das bis heute wirkt. Sagt der Claudia, ich kann das nicht erklären. Ich habe da keine Worte, also keine Erklärung zu oder sonst irgendetwas. Aber ich spüre es. Das ist wie ein Tank, auf den ich zugreifen kann.
Ja.
Und daraus schöpfe ich Kraft. Und dann habe ich gesagt, wie wunderschön ist das denn, dass du das genau zulässt. Du musst das ja auch nicht mit Menschen hin und her diskutieren. Aber du spürst es doch. Also ist es doch real. Also ist es doch wahr. Und wenn das für dich gut ist und es dir gut tut und dir Kraft gibt, dann sieh es doch als Geschenk deiner Mama, die jetzt noch ganz, ganz intensiv auf dich Acht gibt und dir Stärke gibt.
Ja, ganz
genau. Und darüber einfach mal sprechen zu können. Und er sagte, das hätte ihm am allermeisten im Trauerprozess geholfen, zu wissen, er hat da eine Stärke, auf die er zurückgreifen kann, die er nicht beschreiben kann. Ja. Ich fand das wirklich sehr, sehr, sehr schön, dieses Bild. Und auch diesen Menschen dann mal wieder einfach da sein zu lassen und auch mal vielleicht noch mal eine Anekdote zu erzählen und zu sagen, Mensch, weißt du, wo ich immer dran denken muss, und die hat doch damals immer dies und jenes, und ach, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich daran denke. Und ich merke, dass das Menschen nicht unbedingt, also dass das Menschen eher erfreut als belastet.
Total, ich bin mir ganz sicher. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, es ist nichts beruhigender und tröstender für Menschen, als wenn sie die Gnade erleben dürfen, dass sie daran glauben, dass die Verstorbenen, dass sie noch da sind, dass sie weiterleben. Meine Oma hat immer gesagt, von wegen Tod ist nur, wer vergessen ist. Ja. Und ich glaube auch gerade diese Anekdoten sind unglaublich wichtig, dass wir da eben die Menschen, die gestorben sind, nicht vergessen. Sie sind ja da, allein durch die ganzen Gedanken. Es gibt ja, wenn irgendwie jemand gestorben ist in der Familie, dann ist es ja meistens so die Sachen, so die Themen, die Weihnachten, der Geburtstag und so weiter. Und es ist ganz egal, wie alt die Menschen sind, ob das Kinder waren oder ob das alte Menschen waren, die gestorben sind. Es gibt dann diese speziellen Tage, wo man besonders an sie denkt. Und das ist eben auch Allerheiligen und aller Seelen, eine Woche später, wo man einfach der Toten gedenkt. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir auch schauen, dass wir das ganze Thema Tod und Trauer, da passt Humor auch so sehr rein. Vielleicht denkt sich jetzt mancher, wie kann man nicht lachen, wenn was traurig ist? Oh doch, da kann ich ein bisschen was erzählen. Also in meiner Familie, wie gesagt, wir gehen dem Himmel nochmal. Ich bin so dankbar darum, dass wir viel, viel Humor haben, auch wenn es um ganz, ganz ernste Sachen geht, weil ich glaube ja immer noch an die heilende Kraft von Humor. Ich glaube, wenig heilt mehr, wie auch sich durch Humor von was zu distanzieren und das Ganze so ein bisschen wieder in Relation zu bringen. Auch eben das Thema, wie lange hat man noch zu leben, kann man sehr, sehr humorvoll betrachten. Ich überlege mir zum Beispiel immer, jeder, der mich kennt, weiß, ich mag den Sommer nicht so gern. Und wenn ich im Sommer da sitze und mir ist viel zu heiß, denke ich mir, okay, maximal noch 20. Dann zähle ich zurück. Also, das ist doch dann schon überschaubar. Ich weiß, ich muss keine 50 Sommer mehr erleben. Das beruhigt mich. Und ja, wirklich. Und in meiner Familie ist niemand älter geworden als 70. Ich bin 55, ist alles absehbar. Das hält sich viel, ist viel leichter zu ertragen, wenn ich weiß, die Zeit ist begrenzt. Leider auch nur noch dementsprechend viele Herbste, je nachdem, in welcher Jahreszeit ich mal sterben werde.
Ja, und rechne das mal in Podcasts um.
Das habe ich noch nicht gemacht, aber das mache ich. Das ist spannend.
Da müssen wir gucken, dass die ganz lange gehen.
Ja, die machen hier jeden Sonntag einen. Wir können dann auch so, also sollte ich sterben, machen wir dann Podcast aus dem Jenseits. Du musst halt dann...
Ich rufe dich dann an. Ich mache dann irgendwie noch entsprechende Fortbildungen in die Richtung. Ja. Und dann rufe ich dich an.
Oder ich habe da gute Adressen.
Man weiß ja nicht. Ja,
ich habe da gute Adressen. Ich weiß schon, wen ich dir schick. Weiß ich schon. Da, die wird mich garantiert empfangen und die kann dann da mit mir, macht dann mit dir Podcast weiter.
Also hiermit an alle ZuhörerInnen, der Podcast hört nicht auf, sollte eine von uns gehen. Der Podcast geht dann weiter. Es geht natürlich auch in die andere Richtung.
Ja.
Ich rede dann auch mit dir weiter. Und
bitte, ich bitte
darum.
Du
empfängst das dann und sagst es. Dann wird das ein... Genau, dann sag ich dann so Dinge wie, hier oben ist total schönes Wetter, bei euch unten schneit es gerade, aber hier nicht.
Ja.
Dann gucke ich nicht auf die Eichen, sondern, ach, das wird auch spannend.
Ja, wobei ich glaube, es wäre jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube ja nicht, dass es da oben und da unten gibt. Ich glaube ja, dass das eher so die Parallelgeschichte ist. Wahlweise alles eins. Anderes Thema. Ich wollte über Humor.
Das erzählen wir uns dann gegenseitig.
Das erzählen
wenn
wir uns.
Es
das,
soweit ist.
Das, gerade wollte ich sagen, das werden wir in dem Podcast, solange wir beide leben, reden wir über die Dinge, die wir beide hier erleben. und den Podcast aus dem Jenseits, den gibt es dann, dafür muss eine von uns sterben.
Ich überlege mir gerade, genau, wie denn unser Podcast, da reden wie wir auch gleich heißt, drüber. Ich habe gerade, nein, wie das Podcast-Cover aussieht, ob dann eine von uns so ein schwarzes Eckdings da kriegt, weißt du, was so am Rahmen immer festgemacht ist.
Oh nee, ich weiß, so eine Tüllschleife, so eine schwarze Tüllschleife.
Also wir haben ja auf unserem Podcast-Bild so Vierecke. Also hier sind ja unterschiedliche Vierecke. Du bist oben links in der Ecke, ich unten rechts. Und je nachdem, welche, die kriegt dann so eine schwarze Ecke.
Das würde sehr gut passen, weil es ist ja von den Farben her wird mir das gefallen.
Und das würde doch bestimmt, das wäre aber lustig, der Podcast läuft weiter und dann fragen sich die Leute, wieso ist denn da so eine schwarze Bandiere an der Ecke? Und dann merken die, ach, man hat also die Ebenen gewechselt, aber der Podcast geht weiter. Und das technische Equipment, gut, das bleibt ja dann auch bei einem. Das braucht ja, also eins kann ja dann wegfallen, weil ich würde ja dann durch dich quasi sprechen. Dann braucht man nur noch dein Mikrofon. Also brauche ich mir jetzt sowieso kein neues mehr holen, weil sich das irgendwann
brauchst,
eher...
Ja, aber nur, wenn ich... Nee, ich hoffe, dass sich ein neues Mikrofon noch rentiert. Also ich hätte schon noch ein paar Jahre hier. Wird mir schon noch gefallen.
Okay, dann investieren wir nochmal.
Ja, das gibt's ja öfter bei älteren Leuten, gell? Die dann sagen von wegen, also das rentiert sich nicht mehr, dass ich mir jetzt nochmal irgendwie eine neue Hose kaufe oder einen Mantel. Also ist in meiner Familie war das oft so. Ich weiß noch, meine Oma hat gesagt, also ich kaufe mir keinen Mantel mehr. Der rentiert sich nimmer.
Und da haben ich bestelle heute noch ein neues Mikrofon.
Sicherheit.
Weil das rentiert sich noch. Aber ich möchte, für den Fall der Fälle, würde ich gerne deins erben, damit wir in der gleichen Podcast-Qualität weitermachen können.
Ist okay. Ich habe ein relativ neues, das erbst du. Ich mache einen Aufkleber drauf. Da kann ich jetzt gleich was Lustiges erzählen. Ich habe eine Tante, da haben wir mal Weihnachten.
Ein Aufkleber drauf.
Ja, das haben wir mal gemacht. Wir haben nochmal. Ich erwähne es nochmal, dass keiner denkt, dass da irgendwie jemand durchgeknallt ist. In unserer Familie ist der Tod bei jedem Geburtstag dabei, bei jedem Weihnachten dabei. Wir reden da immer drüber, weil der Tod wirklich dazugehört. Der darf bei uns sein. Das ist nichts Bedrohliches. Das ist ganz wichtig. Und wir haben mal einen Geburtstag gefeiert von meiner Tante. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube mal ihr 50. Ich weiß es nicht mehr genau. Und wir sind drei. Sie hat praktisch, ich bin ihre Nichte, dann hat sie noch zwei Neffen. Und die hat sehr viele schöne Dinge in ihrer Wohnung. Und dann habe ich gesagt, also ich habe ja keine Lust, dass wir uns irgendwann mal streiten, wenn sie mal nicht mehr lebt. Wir könnten heute mal beschließen, wer was kriegt. Und dann an ihrem Geburtstag haben wir uns Aufkleber geben lassen und haben überall auf die Rückseite der Dinge Aufkleber gemacht, wer was kriegt, dass es mal keinen Streit gibt, weil oft gibt es ja Streit, wenn jemand stirbt, ums Erbe. Das gab es bei uns Gott sei Dank noch nie und es wird es auch nie geben. Nur, ich weiß noch, sie hatte einen ganz tollen Toaster, einen Alessi-Toaster, den wollte ich. Und jetzt ist der Toaster kaputt und die Tante lebt noch. Und dann hat sie gemeint, sie wird sich nur für mich nochmal einen Alessi-Toaster kaufen, dass ich den dann mal erbe. Mittlerweile haben wir aber auch einen Toaster, kein Alessi, aber halt einen Toaster. Ich brauche ihn gar nicht. Aber ich wollte aber was anderes erzählen.
Das finde ich so schön, dass deine Tante da ist ja mittlerweile auch ein paar Jahre älter und dass die sich, Anke, der Alessi-Toaster ist kaputt. Ich kaufe mir jetzt einen neuen, nur für dich, damit du was zu erben hast.
Genau so hat sie es gesagt. Sie hat gesagt, der ist kaputt, da ist dein Name drauf, den hat die immer drauf kleben lassen. Mittlerweile ist die Tante zweimal umgezogen. Und es steht aber, auf manchen Sachen sind immer noch unsere jeweiligen Aufkleber drauf. Das finde ich wichtig.
Ach, ist das schön.
Der Alessi-Toaster ist wirklich sehr schön. Der neue auch, den erbe ich ja dann mal. Und also die Chancen stehen gut, dass ich den erb. Auf jeden Fall. Ich wollte erzählen Tod und Trauer. Und zwar, ich habe ja schon erzählt, ich bin eine Wirtshaustochter. Wirtshaus auf dem Land. Wenn Beerdigungen sind, gibt es danach... Das nennt sich, das ist wirklich, das Wort ist sehr makaber, es heißt Leichenschmaus.
Ja, aber so heißt es ja überall, ne, in Deutschland, oder?
Ich weiß es nicht.
Ist auch egal. Leichenschmaus.
Ja, das ist schon heftiges.
Ich denke an Mettbrötchen.
Ja, also vor allem, ich habe das als Kind, dachte ich mir immer, warum heißt denn das so? Man isst doch die Leiche nicht. das war immer eher so von wegen so Leichenschmaus, heißt für mich, ich esse eine Leiche. Und es war aber relativ klar, wird nicht gegessen. Und also ich bin mit Leichenschmaus groß geworden, weil meine Großeltern ja diese Gaststätte hatten. Und dann ist es so, auf so einem Dorf gibt es dann so 3, 4, 5 kleine Lokale. Mittlerweile gibt's da, ist das alles schon ausgestorben und es gibt keine Lokale mehr. Man kann nirgends mehr Leichen oder eins gibt's, glaube ich, noch. Und damals waren eben mehrere Lokale und dann ist es praktisch immer so, die Familie geht in Lokal A, dann der Turnverein in Lokal B, der Karnevalsverein in Lokal C und dann lädt aber immer die Familie, die eben beerdigt hat, die lädt dann ein. Und wir hatten eine recht große Gaststätte und da waren dann einfach, was weiß ich, um die 60 Plätze und dann waren dann zum Beispiel Familie und der Sportverein, Musikverein meistens, weil die haben ja auch die Musik gemacht auf der Beerdigung. Und dann, wenn die Menschen von der Beerdigung kommen, klar, du kochst den Kaffee, du deckst die Tische, du weißt genau, okay, Beerdigung, wenn Beerdigung ist, bedient natürlich jeder in Schwarz und keiner ist erstmal fröhlich. Und dann kommen die Menschen von der Beerdigung sehr betreten rein, alles ist ganz still, alle setzen sich hin, Musik läuft dann natürlich nicht. Und dann kriegen die Kaffee und typischen Beerdigungskuchen. Beerdigungskuchen ist natürlich nicht die lustige Sahnetorte, sondern der klassische Beerdigungskuchen ist so ein Käsekuchen, der heißt bei uns Matteblatz. Das ist so ein Blechkuchen im Prinzip gibt's da und den so ein Streuselkuchen, das ist so der Klassiker, also nichts Lustiges. Und eigentlich gibt's dann so belegte Brötchen und so weiter, also das ist kein irgendwie 5 Gänge, wir feiern ein Festmenü. Und dann geht es erstmal ganz betreten los. Du hörst nur so, kaum jemand redet, manche schniefen noch, putzen sich die Nase, du hörst so wie ein so praktisch nur das Geschirr klappern, ja. Eine ganz seltsame Stimmung. 20 Minuten maximal. Dann geht's los, dann wird angefangen, die Menschen reden natürlich sehr, sehr viel über den Verstorbenen. Und ich komme drauf, weil du gesagt hast, die Anekdoten. Dann wird erzählt, wie war er oder sie? Was waren für Erlebnisse? Und dann wird es lockerer und lockerer und lustiger. Und nichts ist so lustig wie ein Leichenschmaus. Ich habe noch nie einen Leichenschmaus erlebt, wo nicht ganz am Ende Tränen geweint und Tränen gelacht wurden, und zwar zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das ist auch für die Angehörigen, das ist so, so tröstend, wenn du merkst, da sind so viele Menschen, die denken an den Verstorbenen oder die Verstorbenen natürlich, und haben ihn oder sie in guter Erinnerung und erzählen Geschichten. Und man kriegt den Trost und man ist einfach auch nicht alleine. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, die Menschen verabschieden sich, die Ersten gehen nach Hause, die Letzten sind dann meistens die praktisch ganz nah, also die Angehörigen in dem Moment. Und ja, dieses Nachhausekommen nach der Beerdigung, das ist ein ganz besonders schmerzhafter Moment, wenn du so reinkommst und du weißt, kommt nie wieder zurück, nie wieder. Und dann kommt ja auch die Phase, wo man zum Teil ausräumen muss, also und Schränke räumt und Dinge wegräumt und Dinge verschenkt. Und ich glaube, die sind alle so wichtig, um diesen Abschied von dem Menschen, den man nun nicht mehr sehen kann, ein Stück weit zu verarbeiten. Das ist Stück für Stück. Man muss sich nicht von 0 auf 100 verabschieden. Es ist ein schrittweiter Abschied. Und wir wissen ja auch, dass Trauer so Phasen hat, diese 5 Phasen. Da dachte man ja früher auch immer, es sind diese klassischen 5 Phasen, die gehen genau der Reihe nach. Und da weiß man mittlerweile auch, nein, das ist nicht. Die Phasen gibt es, aber die kommen in unterschiedlichen. Der Rhythmus, es wird auch immer wieder wiederholt. Es ist immer wieder mal ein Schock. Es ist immer wieder mal der Moment, von dem so, ist ja wirklich nicht mehr da.
Und dann und diese Phasen implizieren ja auch, dass Trauer irgendwann ein Ende hat. Und ich finde, eben, das finde ich nämlich auch nicht. Und deswegen finde ich, dass man natürlich sowas in Phasen beschreiben kann, um es auch verständlich zu machen, aber A, trauert jeder Mensch anders und ich glaube nicht, dass Trauer irgendwann zu Ende ist, weil ich finde, Trauer und Liebe, das hängt ja auch so eng miteinander zusammen und es ist nicht so, es ist irgendwann vorbei. Natürlich kann man anders damit umgehen, man integriert es ins Leben, man hat seine eigenen Prozesse entwickelt, wie man damit umgeht, man hat seine eigenen Rituale, man hat seine Gespräche, man hat seine Dinge, wo einem ganz wohlig ums Herz wird, wenn man dieses Gefühl halt wieder hat. Aber das hört nicht auf.
Glaube ich auch nicht. Und ich finde das gar nicht. Ich habe, wie gesagt, so viele Menschen um mich rum, die alle möglichen Varianten. Ich kenne Menschen, da ist auch ganz nah in meiner Verwandtschaft, da ist jemand einfach von einem Mieter, da hat sich mittags zum Schlafen hingelegt und war tot.
Ja.
Und ich kenne alle Varianten von Suizide über. Das ist schon nochmal eine besondere Art, einfach weil das jemand dann für sich entscheidet, dass das Leben jetzt zu Ende ist. Und dann die Variante, jemand, ja, ein Unfall. Ich habe eine Freundin, die musste leider sogar erleben, wie es ist, wenn jemand ermordet wird. Lange Krankheiten, Autounfälle, alle Varianten. Ich habe sie wirklich alle durch. In allen Varianten auch. Und meine Erfahrung, sowohl meine persönliche als auch die in meiner Umgebung, Trauer, wie du das gerade so schön gesagt hast, du integrierst den Schmerz ins Leben. Und wenn du dran glauben kannst, dass eben die Seele da ist und weiterlebt und du auch Kontakt hast, dann ist das eine andere Form von Schmerz, denke ich mal, eine andere Form von Schmerzbewältigung. Und dennoch ist es tiefe, tiefe Trauer, gerade am Anfang. Und ich finde es so schrecklich und so unmenschlich, wenn irgendwo jemand gestorben ist und dann kommen so Kommentare von außen, ja, jetzt muss es aber irgendwann mal vorbei sein, oder? Du kannst ja nicht ewig trauern, wo ich mir denke, mein Gott, wie herzlos. Kann man mit einem Menschen denn sein, der gerade Schmerz erfährt? Ja, es sind Phasen und der Schmerz, der tiefe Schmerz wird ganz sicher weniger über die Zeit. Aber der Spruch, Zeit heilt alle Wunden, glaube ich überhaupt nicht dran. Ich glaube, Zeit verändert Schmerz.
Definitiv. Zeit verändert Schmerz. Man lernt damit umzugehen. Das ist ja mit allem, was einem im Leben begegnet, damit lernt man umzugehen.
Genau.
Und ich glaube, wenn ich mal darüber nachdenke, was dann mein scheinender Moment heute ist, da kommt mir gerade einer, weil du hast gerade gesagt, dass man den Schmerz integriert ins Leben. Und das bedeutet, dass man mit den Dingen, die einem begegnen, umgehen lernt. Die kann man nicht wegdrücken, die kann man nicht schönreden, die kann man nicht. Da gibt es kein Rezept, wie das wieder verschwindet, sondern eine Offenheit mitzubringen, mit den Dingen, die da gerade sind, die anzunehmen und sich anzuschauen, was passiert da, was für Gefühle kommen und die dann wirklich ins Leben integrieren.
Mhm. Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das lernen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir ja auch immer wieder über Kinder sprechen, dass wir Kindern die Möglichkeit geben, das von uns zu lernen.
Dass als wir, Vorbilder. Als Vorbilder.
Ja, dass wir wieder, also wir nicht, aber viele Menschen, ich wünsche einfach den Menschen, dass sie wieder oder neu, je nachdem, wie wer auch aufgewachsen ist, einen lebensfreundlichen Umgang mit dem Tod finden. Dass der Tod diesen Schrecken verliert, weil er einfach nur ein weiterer Übergang ist. Dass wir einfach mehrere Ebenen haben, eine körperliche und eine seelische. Und die seelische ist nicht, die ist vielleicht manchmal für, wenn man nicht so geübt ist, schwieriger zu fassen. Aber wir tun, sie sind ja trotzdem um uns herum, die Seelen. Mhm. Und wie schön das ist, wenn man Seelenkräfte integrieren kann. Und mein scheinender Moment ist, dass ich würde so gern viel, viel mehr Lachen in den Tod bringen. Dass ein Abschied schmerzvoll ist, aber eben nicht nur schmerzvoll. Es ist auch gut, also ich habe eben auch schon oft erlebt, wenn der Körper sehr, sehr leiden musste und dann auch endlich endlich jemand sterben konnte, da war trotzdem die Trauer da und der Abschied und gleichzeitig eine so, so große Freude und Erleichterung, dass der Körper jetzt sterben darf und die Seele endlich nach Hause gehen kann. Das ist mein Schein in dem Moment.
Mehr Fröhlichkeit in den Schmerz geben, Anke. Das nehme ich definitiv mit.
Und an Allerheiligen, wenn jetzt am Sonntag Allerheiligen ist, ich weiß nicht, ob wir Menschen, wir müssen niemanden motivieren. Also ich gehe an Allerheiligen auf jeden Fall auf den Friedhof, nicht auf den in Weilbach, sondern auf irgendeinen. Ich bin total gern auf Friedhöfen, weil die erinnern mich auch immer daran, dass der Tod was sehr, sehr Friedliches sein kann. Und ich mag das so gern, wenn auf den Gräbern überall die Lichter brennen. Ich finde es einfach, die Stimmung auf einem Friedhof, ich liebe sie. Gerade auf den ganz alten Friedhöfen. In München gibt es so viele schöne alte Friedhöfe. Da habe ich einen Lieblingsfriedhof.
Ja?
Ja, da gibt es so schöne Gruften und so alte Gräber, wie so ganz große Grabsteine, so ganz große Engel und so weiter. Oh, ich mag das so gern.
Und da werden bestimmt an Allerheiligen ganz, ganz viele Kerzen stehen. Und dann in der Abenddämmerung da durchzugehen und wirklich zu spüren, dass diese ganzen Seelen da sind. Ja, das werde ich auch
machen. Ja, genau.
Anke.
Ach, schön. Wir wünschen fröhliche Allerheiligen.
Fröhliche Allerheiligen, ganz genau. Mit einem Lachen im Gesicht durch diesen Tag gehen und den Seelen denken.
Und die Gefühle auch zulassen, dass die Seelen da sind. Und du hast es vorhin gesagt, sich wirklich von den Liebsten aus dem Jenseits umarmen lassen. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Claudia.